Guten Abend, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch wiederzusehen und habe euch, wie vorhin genannt, einen etwas längeren Text aus dem Neuen Testament, aus Matthäus Kapitel 24, ab Vers 1. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und wann wird das Zeichen für dein Kommen, für das Ende der Welt sein? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens Willens, von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden viele sich falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen, an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge. Wer in Judäa ist und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Ab Vers 21, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein. Sie wird nicht gewesen sein, vom Anfang der Welt bis jetzt noch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Außerwählten willen werden diese Tage verkürzt. Soweit das Wort Gottes. Als junger Christ habe ich in einer amerikanischen Baptistengemeinde so einen Filmabend da mitgemacht und gesehen, was mich geprägt hat, vielleicht zu einseitig geprägt. Der Film ging über einen Pastor, der eine Predigreihe in seiner Gemeinde hielt über die Endzeit. Mit vielen bunten Diagrammen, mit Tabellen und mit Bibelstellen natürlich, was den Zuhörer die Zukunft nahebringen sollte. Währenddessen, so wurde es im Film dargestellt, ging es der Gemeinde drüber und runter. Da gab es Streitereien wie dieser Korinthensyndrom, Spaltungen und sexuelle Verfehlungen und Lieblosigkeiten, aber der Pastor ließ sich nicht beirren und machte weiter mit seinen Endzeitpredigten, bis der Herr irgendwie ihm die Augen öffnete über die wahren Nöte der Gemeinde. Und dann tat er Buße und fing an zu predigen über Nächstenliebe und Heiligung. Und ab dann ging es bergauf mit der Gemeinde. So wurde in dem Film dargestellt. Und das hat mich sehr beeindruckt damals und gedacht, so ein bisschen instinktiv, gefühlsmäßig, lass die Finger davon, von Endzeit reden. Aber heute ist so ein bisschen eine gewisse Ausnahme. Ich predige selten über solche Texte, weil ich immer mehr zu der Überzeugung komme, dass Nächstenliebe und Heiligung sehr wohl mit der Endzeit und dem Vorbereitetsein zu tun haben. Wenn der Herr Jesus über die Zukunft redet in Matthäus 24, er möchte uns nicht die Neugierde befriedigen. Er meint nicht damit, schau mal, ich kann in die Zukunft vorausschauen, ist das nicht toll? Er möchte vorbereiten. seine Reden in Matthäus 24, in Matthäus 10 auch, aber auch vor allem die Offenbarung des Johannes, haben diese eine große Absicht. Er möchte seine Gemeinde vorbereiten auf das, was kommen wird. Das wird oft verkannt. Wir nehmen die Offenbarung des Johannes so wahr wie so ein Buch, was die Zukunft entschlüsselt. Es ist ein Vorbereitungsbuch. Matthäus 24 ist eine wirklich schwierige Stelle und ich werde nicht in die Tiefe gehen, da werden wir Stunden brauchen, sonst ein ganz anderer Schwerpunkt der Predigt. Aber ich möchte eher die allgemeine Botschaft betrachten und diese in Bezug zu unserer Zeit und zu unserem ganz persönlichen Glauben bringen. Zum Text zurück. Jesu Jünger damals hatten zwei Fragen gestellt. Erstens, sage uns, wann wird das geschehen? Nämlich das vom gewaltigen Tempel des Herodes, damals der 46 Jahre gebraucht hat, um gebaut zu werden, kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und zweitens, und wann wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Die Antwort des Herrn Jesus hat aus meiner Sicht eine dreifache Bedeutung. Und ich denke, wir müssen uns dessen bewusst sein, wenn wir den Text studieren, wenn wir Matthäus 24 lesen. Die allererste, die direkte, die unmittelbare Bedeutung ist für seine damaligen Zuhörer. Das sind beispielsweise solche Bibelstellen wie Vers 2, wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und so war es auch. Etwa 40 Jahre nach dieser Rede, dann kamen die römischen Truppen unter Tiberius und haben die Stadt belagert und den Tempel auch erobert und niedergebrannt. Und das ganze Gold verflüssigte sich unter der Hitze des Brandes und floss so in die Steinritzen des Tempels. Und als wieder erkaltet war, die Soldaten und alle, die dabei waren, die haben jeden Stein umgedreht und alles umgehauen, um dieses Gold zu gewinnen. Und so erfüllte sich diese Prophetie des Herrn, dass kein Stein auf dem anderen tatsächlich blieb. Alles platt gemacht. Oder Vers 15 hat auch eine unmittelbare Bedeutung für seine Zuhörer gehabt. Das ist ganz interessant. Vers 15, wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte. Als dann fliehe auf die Berge, wenn nur der ist, und wer auf dem Dach ist, und er steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Wir alle wissen, und das ist wirklich das, was das Wort Gottes ausmacht. Das ist ein rettendes Wort. Jesus' Worte sind rettende Worte. Er ist der Retter. Aber diese Worte haben tatsächlich vielen Christen damals das Leben buchstäblich gerettet. Denn als die römischen Truppen kamen, um Jerusalem zu belagern, die Christen gedachten diesen Worten des Herrn und flohen schnell, bevor der Belagerungsring festgemacht wurde. Und viele konnten ihr Leben retten. Währenddessen die Juden, die flohen nach Jerusalem hinein. Und das ist die Tragik, sie wurden belagert. Und die, die den Messias, den Herrn vorher verworfen hatten, die schauten bis zum Schluss gen Himmel und warteten, dass der Messias käme, um sie von den Römern zu retten. Was für eine Tragik. Aber die Christen waren vorgewarnt durch diese Worte Jesus. Die zweite Bedeutung des Textes betrifft Christen grundsätzlich, alle Zeit, also auch uns hier und heute. Das sind solche Bibelstellen wie Vers 9. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willens von allen Völkern. Oder Vers 4 und 5. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Bedrängnis und Verführungen waren zu allen Zeiten ständige Begleiter des wahren christlichen Glaubens. Darauf sollen wir stets vorbereitet sein. Ich bin jemand, der gerne so im Facebook zugegen ist und debattiert, apologetisch, wie man so schön sagt, und Dann hatte ich einen Beitrag gesehen von jemandem, von einer Dame, die von Jesus schwärmte. Und ich dachte, wie toll. Und dann kam die Katze aus dem Sack. Für sie war Jesus ein Guru, der Reinkarnation lehrte. Die Bibel wäre manipuliert, natürlich. Und ja, wir, die einfachen Christen, du und ich, wären so die Unwissenden. Aber sie wären eine Stufe weiter, würde erkennen, dass Gott Liebe ist, dass Gott keine Sühnopfer und kein Gericht brauchen würde. Und als ich mit Bibelstellen kam, hat sie sich verabschiedet, sagte, ich überlasse dich deine Unwissenheit. Lieber lebe ich diese einfache, schlichte Unwissenheit. Denn das Evangelium ist eine Torheit, in die verloren gehen. Aber uns ist eine Quelle der Kraft und der Errettung. Aber Verführungen und Bedrängnisse werden zu allen Zeiten ständiger Begleiter des wahren christlichen Glaubens sein. Wir hatten vor einiger Zeit in unserer Gemeinde Missionare aus Indonesien. Die haben dort eine Gemeinde gegründet, die anfing mit über eine studentische Arbeit und die wuchs. Und er merkte dem Missionar, dass die Gemeinde unruhig war irgendwie und debattierte. Und er fragte, was ist los, was beschäftigt euch? Und sie sagten, wir sind nicht sicher, ob wir wirkliche Christen sind. Und er sagte, wieso, wie kommt ihr darauf? Ja, weil wir keine Verfolgung, keine Bedrängnis erfahren. Hat ihn Sorgen gemacht, dass sie keine richtigen Christen wären. Und ist was dran. Aber Wochen später kam es von den islamischen Gemeinden durchaus Gründe, Begebenheiten, die sie bestätigte, dass sie Christen sind. Die dritte Bedeutung von Matthäus 24 ist für die Endzeit besonders, für die Zeit des Antichristen. Das sind solche Bibelstellen wie zum Beispiel Vers 21. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und 22, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Außerwählten willen werden diese Tage verkürzt. Es wird, lieber Geschwister, ein letztes Aufbäumen der Finsternis geben, das alles bis dahin gewesen in den Schatten stellen wird. Das liegt auch aus unserer Sicht noch in der Zukunft. Wie nah die Zukunft ist, lässt sich schwer sagen. Also Matthäus 24 hat eine dreifache Bedeutung. Für damals, für jetzt und heute und für die Endzeit. Und wir haben gesehen, dass manche Bibelstellen sie so einordnen lassen. Andere wiederum sind gültig und aktuell für mehrere Zeitepochen gleichzeitig. Beispielsweise nochmal diesen interessanten Vers 15. Denn Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte. Das ist aus dem Buch Daniel, erstmal Vergangenheit, als der griechische Herrscher Antiochus Epiphanes ein Schwein opferte im jüdischen Tempel und den Tempel entweihte damit. Aber dann, die frühen Kirchenväter bezogen diesen Vers auf die römischen Truppen, die Jerusalem zerstören werden. Wenn die hatten eine römische Standarte, das war ein Adler mit einem Cäsarenzeichen darunter. Und das wurde angebetet. Das war für die Juden damals ein Gräuel der Verwüstung, ein Gräuel. Aber Vers 15, diesen Gräuel der Verwüstung wird auch eine Rolle spielen, wenn in der Endzeit der Antichrist sich in dem Tempel Gottes krönen lassen wird, als Gott. Das sagt uns 2. Thessalonicher Kapitel 2, im Vers 4. Da lesen wir, er, also der Antichrist, der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das ist eine ganz direkte Bedeutung für die Endzeit. Aber natürlich, der Vers oder die Verse mit der umfassendsten Bedeutung überhaupt ist eigentlich Vers 9. Und darauf möchte ich jetzt zurückkommen. Vers 9, Matthäus 24, dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Das galt erstens den Zuhörern Jesus in Matthäus 24, seinen Jüngern. Denn die allererste Verfolgungswelle in Jerusalem gegen die Christen wurde von einem bestimmten Saulus von Tarsus angeführt, der etwa 15 Jahre später als der große Apostel Paulus Folgendes schrieb in Galater 1, Vers 13. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Wisst ihr, ich staune immer wieder über diese Geschichte des Apostels Paulus. Es ist erstaunlich und ehrfurchteinflößend, wie der Herr Jesus damals in Damaskus aus einem Christenhasser einen Menschen formte, der später sagen konnte, Christus ist mein Leben. Menschen werden Herzen vielleicht reparieren können, wenn sie promoviert haben Psychiatrie oder Psychologie, aber rundherum erneuern. Wie bei Saulus der Fall war, aber unzählige Geschichten von Geschwistern wie du und ich, die rundherum erneuert wurden durch Christus, durch diese Macht der Auferstehung. Das ist nur der Finger Gottes. Niemand sonst kann Menschenherzen rundherum erneuern als Christus. Wie kann ich wissen, dass ich Christ bin? Wie kann ich wissen, dass der Jesus in mir lebt? Nun, was macht das Leben so? Das Leben wächst und verändert sich. Und wir können wissen, dass Jesus in mir lebt, in dir lebt, in uns lebt, indem wir Leben haben, indem wir uns verändern, indem wir nicht mehr die gleichen sind wie vor 10, 15 Jahren. Das bedeutet Leben. Ich rate in meinen alten Adam, der immer noch manchmal da aus mir herausschaut, Probleme mit Jähzorn, mein Hitzkopf in meiner Jugend. Und vor einiger Zeit, da fiel ich zurück in diese Gewohnheit und habe ich meine Frau geschimpft. Wegen einer Bagatelle. Ich war nicht so gut drauf. Und wie das so geschehen ist, das geschah draußen unter dem Fenster vom Zimmer meiner Tochter. Sie hat alles mitbekommen. Und dann hat sie mich zur Rede gestellt. Papa, was hast du da gemacht? Wie konntest du sowas tun, mit der Mama so reden? Naja, ich habe mir bekannt, das war ein Fehler. Hatte ich natürlich auch bei meiner Frau mich entschuldigt. Und zu meiner Tochter habe ich gesagt, weißt du, weil meine Tochter immer noch auf der Suche ist, sie ist noch nicht entschieden für Jesus. Und ich bete noch für sie. Und ich habe gesagt, weißt du, liebe Mira, Mira heißt sie, vom Miracle. Weißt du, wenn ich nicht Christ wäre, wäre ich jeden Tag so. Aber weil Jesus in mir lebt, geschieht das immer seltener, bis irgendwann mal bewunden ist. Und das bedeutet, in Christus zu sein, das bedeutet, dass Jesus in uns lebt. Wir verändern uns zum Positiven, wir wachsen. Sünden werden seltener, werden kleiner. Heiligung setzt ein. Es ist ehrfurchteinflößend, wie es einem Saulus ein Paulus geworden ist. Es gibt auch Gegenbeispiele. Das ist für mich ein Rätsel. Wir feiern dieses Jahr den großen Reformator Martin Luther. Und es ist für mich ein Rätsel, hat mich vor kurzem unser lieber Bruder Markus da, mich nochmal darauf aufmerksam gemacht. Er machte, dieser Martin Luther, die total andere Entwicklung. Von Paulus zu Saulus. Denn in seinen späteren Jahren rief er zur Verfolgung von Juden auf und von Wiedertäufern. Das sind du und ich, liebe Geschwister. Wenn wir gelebt hätten mit unserem Glauben heute, in seiner Zeit, er hätte es befürwortet, unsere Hinrichtung. Martin Luther, für mich ein Rätsel. Ich kann das nicht einordnen. Der Herr weiß es. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens Willens von allen Völkern. Vers 21 nochmal, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Das bezieht sich wieder auf die Endzeit, die allergrößte Verfolgungswelle überhaupt. Und ich bin mir nicht sicher, liebe Geschwister, dass Christen allgemein davor bewahrt werden durch eine Entrückung. Das heißt, dass Jesus noch zweimal kommen wird. Einmal, um uns vor der großen Trübsal zu bewahren und einmal, um die Herrschaft zu übernehmen. So klar ist es, denke ich, aus der Bibel nicht. Es gibt Pro, es gibt Contra, es gibt indirekte, deduktive Hinweise darauf, aber keine klare Aussagen über diese Lehre. Also ich persönlich hoffe, dass es so ist, aber bereite mich innerlich darauf, dass wir wohl doch durch die große Trübsal gehen müssen. Ich denke, alles in allem eine gesunde Einstellung. Wisst ihr, nicht, dass es uns passiert wie mit den chinesischen Christen zur Zeit Mao Zedongs. Nämlich, die wurden Missionäre von amerikanischen Missionaren und die haben erzählt, ihr werdet durch keine Trübsal gehen. Und dann kam die, wohl nicht endzeitlich, aber doch die große Trübsal des Maos. Und die haben dann den Missionaren gesagt, warum habt ihr uns nicht vorbereitet? Wir haben es überhaupt nicht kommen sehen. Jesus möchte, dass wir vorbereitet sind. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Das gilt auch hier und jetzt. Wisst ihr, was in Irak, in Mosul, der Buchstabe N bedeutet? Steht für Nasara, für Christ. Wer so ein Zeichen an seinem Haus findet, muss um sein Leben fürchten. Die IS macht seit mehreren Monaten systematisch Jagd auf Andersgläubige und dessen Arm reicht, wie wir gesehen haben, jetzt zu den Osterfeiertagen bis nach Ägypten. In kaum einer Zeit, ja, wurden die Christen so stark verfolgt wie in der Gegenwart. Nach Quellen der Evangelischen Allianz wird alle 3 Minuten ein Christ wegen seines Glaubens hingerichtet. Überwiegend in islamischen Ländern. Die katholische Kirche Schweiz berichtet, dass pro Jahr 100.000 Christen wegen ihres Glaubens von Muslimen ermordet oder zu Tode gefoltert werden in unserer Zeit. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens Willens von allen Völkern. Das hat heute eine Aktualität, die beängstigend ist. Und was ist mit uns, Christen in Deutschland, in der Europa, Westeuropa? Lasst uns freuen und fröhlich sein, denn wir kennen keine Verfolgung, keine Bedrängnis, oder? Oder? Das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn es gibt immer das, was ich als innere Bedrängnis nenne. Hast du nicht oft den Eindruck, Ausnahmen bestätigen die Regel, dass die Weltmenschen scheinbar weniger Sorgen und Nöte haben, mit weniger Komplikationen durchs Leben gehen als die Kinder des Lichts, als du persönlich? Wenn ich manchmal solche Zeugnisse höre, wie, ich formuliere es überspitzt, ich bin zu Christus gekommen, seitdem sind alle meine Probleme gelöst. ich bin rundum gesund und zufrieden, dann fällt es mir schwer, das zu glauben. Die christliche Erfahrung ist oft eine Erfahrung der inneren Bedrängnis. Wisst ihr, die christliche Erfahrung ist eine Erfahrung aus Psalm 40 beispielsweise. Das ist ein messianischer Psalm, wo David prophetisch den Herrn Jesus sehen darf und schreibt über ihn, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben. Aber dann setzt der Text fort mit Vers 13, denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl und ich sehe meine Miesetaten überall. Die christliche Erfahrung ist eine Erfahrung der inneren Bedrängnis. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut und der Weg nach oben ist schmal und steinig und wir sind ständig im Kampf. Innere Bedrängnis. Wir sollen nicht denken, es ist komisch mit uns, wenn wir innerlich bedrängt sind. Aber äußere Bedrängnis kennen wir noch nicht. Das ist uns noch fremd. Und in Matthäus 24 möchte uns der Herr Jesus auch darauf vorbereiten. Die Zeichen mehren sich. Es gab eine gemeinsame Recherche von Zeit und Report München, die beschreiben unter dem Titel Der Feind im Wohnheim, wie Christen in Asyleinrichtungen geschlagen, gequält und gemobbt werden von Islamisten, die ebenfalls Asyl gesucht haben. Bereits christliche Kinder werden als Kuffar, als Ungläubige beschimpft. Tapetenwechsel. Das Gericht von Bristol, von Großbritannien, verurteilte zwei Christen wegen Verstoß der öffentlichen Ordnung. Die beiden hatten im Juli 2016 auf der Straße gepredigt und öffentlich Bibelverse zitiert, was laut Gericht im modernen Großbritannien missbräuchlich angesehen werden sollte und eine kriminelle Angelegenheit sei. Zu predigen auf der Straße über Christus Jesus. In Frankreich gibt es ein Institut gegen Islamophobie. Und bei den kleinsten Äußerungen, die islamkritisch ist, die verklagen und verklagen und verklagen ohne Ende. Etwas näher, in Wiesbaden, gab es eine Demonstration der Elternverbände, von christlichen Organisationen unterstützt, gegen Gender Mainstreaming, gegen die Frühsexualisierung der Kinder. Und es ist grausam, was da die Gegenseite getan hat. Der Bürgermeister hat auf einmal da in dem Rathaus die Homoflagge, da Beflagung, da hochgehissen. Und es wurden Christen beschimpft als Klerikalfaschisten. Du und ich als Klerikalfaschisten. Piet Kong, Wortspiel von Viet Cong und Pietisten. Es kommt näher. Der Hass kommt näher, liebe Geschwister. Und der Herr möchte uns, auch dich und mich, vorbereiten für die Zeit der Verfolgung. Und wisst ihr, manche Verse gehen mir sehr nah. Matthäus 24, Vers 10 bis 12, das geht mir sehr nah. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wisst ihr, was für ein Wort hier im Urtext steht über Liebe? Das ist Agape. Das ist die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe wird erkalten, wenn es soweit ist, bei vielen. Das bedeutet, die Liebe unter den Christen wird erkalten. Die Agape. Die Christen werden zu Fall kommen. Die Christen werden sich untereinander verraten und hassen und ausnehmen. Wisst ihr, die Gemeinden im Osten, die kennen die Erfahrung. Da hat mir eine Schwester berichtet, aus erster Hand, Witwe, zwei Kinder zu Hause, kam vom Westen damals, da so nach Rumänien, so Hilfspaket mit Lebensmitteln. Und ein Pastor hat ihr gesagt, du kriegst so ein Paket, wenn du mit mir ins Bett gehst. Lieblosigkeit, Kälte, Ausnutzen des anderen. Viele werden fallen, stolpern und fallen. Und der Jesus möchte uns davor bewahren. Johannes 16, 1. Das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. Dass unsere Liebe nicht erkaltet, liebe Geschwister. Daran werden wir erkannt als Jesus-Nachfolger. Jetzt kommt natürlich die spannende Frage. Wie sollen wir uns am besten darauf vorbereiten? Es gibt viele Predigten darüber und viele Antworten. Ich werde heute auch versuchen, eine gute Antwort darauf zu geben. Wie sollen wir uns vorbereiten? Auf die Zeit, die sich abzeichnet, die kommen wird. Meine Antwort führt uns zum Philipperbrief. Philipper 2, ab Vers 6, redet über Jesus Christus, hier über den Herrn. Da steht dort, er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, das ist die neue evangelistische Übersetzung, hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Wie machen wir uns bereit für die Zeit, die kommen soll? Indem wir lernen, loszulassen. Indem wir lernen, loszulassen. Und er hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, was ihm zustand. Denn er ist der Sohn Gottes. Hatte Herr Jesus nicht das Recht zu erwarten, dass wir auch nicht daran gewaltsam festhalten, was sie meinen, dass es uns zusteht? Von mir, von dir, von seinen Jüngern. Hat er nicht das Recht zu erwarten, dass wir nicht daran festhalten, was sie meinen, dass wir darauf einen Anspruch haben? Was halten wir gemeinsam fest? Gewaltsam fest. Zunächst mal, wie steht es mit den Sachen, wovon wir eigentlich wissen, sie gefallen Gott nicht? Die Frage wird doch erlaubt sein. Was sind die Sachen in deinem und in meinem Leben? Gibt es etwas in deinem Leben, wovon du weißt, es gefällt deinem himmlischen Vater nicht? Und trotzdem, du kannst es, du willst es nicht loslassen. Das gehört zur Heiligung, Sachen loszulassen, die Gott nicht gefallen. So einfach ist das. Finden wir den Mut und das Rückgrat, das loszulassen, was dem Herrn nicht gefällt. Denn das kann so viele innere Kraft freisetzen. Diese Kraft werden wir brauchen in Zeiten der Bedrängnis. Innere Freiheit. Aber Heiligung ist noch mehr als das. Und er hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, was ihm zustand. Jetzt eine harte Rede Jesus, die möchte ich zitieren, harten Vers. Lukas 17, Vers 10, aber gehört dazu hierher. Lukas 17, Vers 10. So auch ihr, sagt Jesus, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Heiligung bedeutet auch, sich immer mehr von einem Anspruchsdenken loszusprechen, loszusagen, verabschieden. So auch dir. Wenn ihr all das getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Jesus, das ist zu hart. Wenn ich den ganzen Tag gehorsam und ohne Murren für dich mich eingesetzt habe, darf ich nicht mal am Abend ein heißes Bad, ein tolles Essen, womöglich noch einen Fernsehabend erwarten, sonst werde ich sautöpfig. Tutte man das erleben, ich war auf einer christlichen Lebensgemeinschaft in der Schweiz, mal als Gast. Und die Jugendlichen, also war eine interessante Besonderheit, die haben jeden Abend einen Gottesdienst nach dem Abendessen. Und es ergab sich, dass im Nachbarort ältere Leute dringend Hilfe brauchen an dem Abend, dem einen Abend. Ich glaube, das Dach war irgendwie leck geworden oder irgend so. Und es gab nicht mehr die Zeit, beides mitzunehmen. Abendessen und Gottesdienst. Und die Leitung entschied, Gottesdienst ja, auf Abendessen verzichten wir. Weil etliche junge Leute gesagt haben, das machen wir nicht mit. Das steht mir zu, das Abendessen. Ich habe den ganzen Tag hier gearbeitet. Sie konnten das nicht loslassen. Das ist eine höhere Schule. Sachen loszulassen, die an sich gut sind, aber die zu einem Anspruchsdenken geführt haben, was menschlich ist für uns. Als ich in Chile war, sagte man mir, als ich fragte, wie die Chilenen so ticken, der Chilene sei an sich ein friedfertiger, bescheidener Mensch, wenn er sein Essen und seine Ruhe hat. Aber wehe, wenn diese fehlen, dann wird er wild. Wann kommt der Punkt, wo du und ich wild werden? Wann kommt der Punkt, wo wir sagen, nicht mit mir, Jesus, das geht zu weit? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Jesus ist überhaupt nicht wild geworden, nicht mal als er am Kreuze hing. Da hat er gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Philipper 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, sagt Paulus hier. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist einer der am meisten missverstandenen Bibelversen. Er bedeutet nicht, dass ich durch Wände gehen kann und fliegen kann durch Jesus. Könnte auch theoretisch möglich sein. Aber Paulus meint hier was ganz anderes. Er führt vor in Philipper 4, Abvers 11, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie mir es auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Bedeutet, ich vermag alles loszulassen. Durch den, der mich mächtig macht. Jesus genügt. Und so schreibt aus dem Gefängnis heraus, freut euch. Sag euch einmal, freut euch. Welche innere Kraft bedeutet loszulassen? Sich nur an Jesus festzuhalten. Freut euch. Abermals freut euch. Das ist eine Antwort heute Abend auf die Frage, wie sollen wir uns am besten darauf vorbereiten. Nebst Nächstenliebe natürlich, die wir immer wieder neu auflegen müssen, immer wieder neu darum kämpfen. So Nächstenliebe ist ein Kampf immer wieder. Damit sie nicht erkalten werde, wenn die Zeit kommt. Nebst Lernen, treu zu sein in kleinen Dingen. So eine wichtige Schule für die Zeit, die kommen soll. Dass wir einfach treu sind in dem Kleinen, was uns der Herr anvertraut hat. Aber nebst diesen zwei Sachen, Nächstenliebe und Treue, loslassen lernen. Das dürfen wir von Paulus, das dürfen wir von dem Herrn Jesus persönlich lernen, loslassen. Wie gesagt, Nächstenliebe, treu sein, loslassen lernen, da kann die Bedrängnis kommen. Wir sind vorbereitet. Offenbarung 21,7, mein Schlussvers heute Abend. Wer überwindet, sagt hier der Herr Jesus, der wird all dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Du bist auserwählt als Überwinder. Amen.